Hören Sie nun Regionalpastor Dexter Wakefield.
Die erste Schriftstelle, die ich heute lesen möchte, ist eine Schriftstelle, der man eigentlich nie müde wird, sie zu hören. Schlagen wir bitte auf Matthäus Kapitel 22. Matthäus Kapitel 22, Verse 36 bis 40. Und ich erinnere mich noch gut daran, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Da war ich ein kleiner Junge und meine Mutter kam oftmals abends, wenn es Zeit war, schlafen zu gehen, ans Bett und las mir Schriftstellen vor. Und ich erinnere mich, als sie mir diese Schriftstelle vorgelesen hatte, wie diese mich berührt hat. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich diese Stelle zum ersten Mal gehört habe, weil sie mich so beeindruckt hat. Matthäus 22, Vers 36. Ein Schriftgelehrter fragte Jesus: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und es gibt einen Parallelbericht in Lukas, Kapitel 10, Verse 25 bis 29. Jesus hat sich natürlich diese Worte nicht einfach ausgedacht. Er zitierte Mose, der wiederum ihn zitierte. Denn Jesus hatte Mose diese Worte eingegeben. 5. Mose, Kapitel 6, Verse 4 und 5. In 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5 heißt es: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Dies kommt also aus dem Alten Testament und aus dem Gesetz. Das erste und höchste Gebot, das von Gott kommt, ist es also, dass wir ihn lieben mit allem unserem Wesen, mit allem unserem Sein. Aber wie tun wir das? Das ist natürlich ein großes Thema, über das man viele Predigten geben kann. Und was als erstes in unserem Leben kommen sollte, ist auch ein wichtiges Thema der Bibel. Christus ist der Erstling der Erstlingsfrüchte, er ist die Schwingopfergabe und die Kirche kommt natürlich dann direkt danach. Die Mitglieder der Kirche sind die Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Wir sind die Erste oder Frühlingsernte. Das symbolisiert das Pfingstfest. Wir sind also Erstlingsfrüchte im Training. Und wir sollen die Eigenschaften von Erstlingsfrüchten in unserem Leben aufbauen. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Aber ist der Herr, unser Gott, immer an erster Stelle in unserem Leben, in unseren Entscheidungen? Lieben wir ihn wirklich so, wie er es uns geboten hat? Können wir Gott mit allem unserem Wesen lieben, ihn aber nicht an erste Stelle setzen? Gott an erste Stelle zu setzen, ist ein wichtiger erster Schritt, um Gott mit allem unserem Wesen zu lieben. Gott gab uns den Auftrag, den Charakter von Erstlingsfrüchten in uns aufzubauen, sodass wir den Charakter von Erstlingsfrüchten in uns haben. Und das ist wichtig, um diesem ersten und höchsten Gebot zu gehorchen. Und es ist auch eine Eigenschaft von Gottes eigenem Charakter. Schauen wir uns also heute an, was es bedeutet, den Charakter von Erstlingsfrüchten in uns aufzubauen, damit wir Gottes Erstlingsfrüchte werden können. Denn diejenigen, die Gottes Erstlingsfrüchte werden, werden den Charakter von Erstlingsfrüchten aufgebaut haben. Und deswegen ist es auch der Titel der heutigen Predigt: Der Charakter der Erstlingsfrüchte. Und der erste Punkt, den ich heute machen möchte, ist ein Prinzip. Das Prinzip der Erstlingsfrüchte. Und Gott gab uns viele Anweisungen, die uns helfen, diesen Charakter in uns aufzubauen. Sehen wir uns dazu an 1. Mose, Kapitel 4, Verse 1 bis 7. 1. Mose, Kapitel 4, Verse 1 bis 7. Dies ist der Bericht von Kain und Abel, und es überrascht mich, oft zu hören, wie viele Menschen nicht verstehen, was hier wirklich geschehen ist. Sie sagen, der Grund, warum Gott Abels Opfer annahm und nicht das von Kain, sei gewesen, dass er es einfach besser mochte. Dass es nur darum ging, dass er eines etwas besser mochte als ein anderes. Und das hätte Abels Bruder zornig gemacht. Aber das ist nicht, was die Schriftstelle sagt. 1. Mose 4, Vers 1: Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und das bedeutet nicht, dass er einen Haufen Fett darbrachte, sondern es bedeutet das Beste von seiner Herde. Er brachte die Erstlinge und das Beste von seiner Herde. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Was es hier heißt, ist, was Kain tat, war nicht akzeptabel und das hatte einen Grund. Abel hatte von den Erstlingen gegeben und das Beste, was er hatte, aber es gab etwas an Kains Opfer, das dazu führte, dass es nicht annehmbar war. Das heißt, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und das war tatsächlich der Fall. Als das Opfer nicht angenommen wurde und er nicht bereute, tötete Kain seinen Bruder. 3. Mose, Kapitel 22, Verse 17 bis 25. 3. Mose, Kapitel 22, Verse 17 bis 25. Die Opfergaben für Gott sind nicht ein Abwurfbehälter für Waren zweiter Wahl. Man kann nicht sagen, hier ist etwas, das ich nicht wirklich brauche, also gebe ich es einfach Gott. Manchmal gibt man zum Beispiel etwas der Heilsarmee oder irgendeiner karitativen Organisation, vielleicht etwas, was man schon lange getragen hat, oder etwas, woraus man rausgewachsen ist und man es wirklich nicht mehr braucht, und man fragt sich, was soll ich damit tun, und sagt zum Beispiel, oh, ich gebe es einfach in die Kleidersammlung oder der Heilsarmee oder so etwas in der Art. Sie können es vielleicht noch brauchen. Aber so ist es nicht, wenn wir Gott eine Opfergabe geben. Vers 17, 3. Mose 22, Vers 17. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israel, wer aus dem Haus Israel oder von den Fremdlingen in Israel sein Opfer darbringen will, es sei auf ein Gelübde hin oder aus freiem Willen, was sie dem Herrn als Brandopfer darbringen wollen, damit es euch wohlgefällig mache, soll es ein männliches Tier sein ohne Fehler, von Rindern oder Schafen oder Ziegen. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Wenn also jemand gesagt hat, oh, dieses Lamm war einmal verletzt und es wird den Sommer nicht überleben, opfern wir es einfach dem Herrn, bevor es sowieso stirbt. Oder dieses, das sieht ziemlich kränklich aus, damit lässt sich bestimmt kein Geld mehr machen, nehmen wir es einfach als Opfer. So sollte es nicht sein. Vers 21. Und wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringen will, um ein Gelübde zu erfüllen, oder aus freiem Willen, von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig ist. Es soll keinen Fehler haben. Ist es blind oder hat es ein gebrochenes Glied oder eine Wunde oder ein Geschwür oder Krätze oder Flechten, so sollt ihr es dem Herrn nicht opfern und davon kein Feueropfer bringen auf dem Altar des Herrn. Rinder oder Schafe, die zu lange oder zu kurze Glieder haben, magst du aus freiem Willen opfern, aber für ein Gelübde sind sie nicht wohlgefällig. Du sollst auch dem Herrn kein Tier zum Opfer bringen, dem die Hoden zerdrückt oder zerschlagen oder zerrissen oder ausgeschnitten sind. So etwas sollt ihr in eurem Lande an Tieren nicht tun, ihr sollt auch solche Tiere nicht aus der Hand eines Ausländers nehmen und als Speise eures Gottes opfern. Denn sie taugen nicht und haben einen Fehler. Darum wird es euch nicht wohlgefällig machen. So wird hier also in vielen Details beschrieben, und erinnern wir uns daran, das Opfer von Kain war Gott nicht wohlgefällig. Und hier heißt es, wenn ihr ein Opfer darbringt, dann muss es euer Bestes sein. Von dem Fett, von den guten Dingen, die ihr habt. Nicht von dem Geringwertigsten, was ihr habt. 2. Mose Kapitel 12 und Vers 5. 2. Mose 12 und Vers 5. 2. Mose Kapitel 12 und Vers 5. Hier haben wir die Anweisungen für das Passa. Die Dinge, die die Menschen tun sollten für das Opfer, das am Passa zu Hause dargebracht werden sollte. Vers 5. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Wiederum also ohne Fehler von dem Besten der Herde, weil dies ein Symbol für Jesus Christus ist. Und Christus ist natürlich der einzig geborene Sohn des Vaters. Er ist sein Bestes, das er für uns hingab. 2. Mose Kapitel 34, Vers 26. Wir können damit ziemlich lange weitermachen, Aber ich gebe Ihnen nur ein paar Schriftstellen, um Ihnen zu zeigen, dass das etwas ist, was in der Schrift immer wieder vorkommt. 2. Mose 34, Vers 26. Das Beste von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Eine weitere noch, eine letzte. 5. Mose Kapitel 15, Verse 19 bis 21. Wir sehen hier das Prinzip der Erstlingsfrüchte. 5. Mose Kapitel 15, Verse 19 bis 21. Alle Erstgeburt, die unter deinen Rindern und Schafen geboren wird, sollst du, wenn sie männlich ist, dem Herrn deinem Gott heiligen. Du sollst nicht ackern mit den Erstlingen deiner Rinder und nicht scheren die Erstlinge deiner Schafe. Vor dem Herrn deinem Gott sollst du sie essen, jährlich an der Stätte, die der Herr erwählt, du und dein Haus. Wenn's aber einen Fehler hat, dass es hinkt oder blind ist oder sonst irgendeinen bösen Fehler hat, so sollst du es nicht opfern dem Herrn deinem Gott. Gott gebot also den Israeliten, die Erstlingsfrüchte ihm zu geben. Und sie sollten das Beste sein, nicht die verletzten und kränklichen Tiere. Und er lehrte Israel damit und er lehrt uns damit, innerhalb des Gesetzes, das Prinzip der Erstlingsfrüchte. Und Gott gibt dieses Gesetz, weil das die Art ist, wie er selbst auch ist. Es zeigt seinen eigenen Charakter, den er Israel zeigt, damit sie entsprechend handeln sollen. Schauen wir also etwas weiter, wir sahen es im Alten Testament im Gesetz geschrieben, aber es steht ebenfalls im Neuen Testament. Offenbarung Kapitel 14, Verse 4 und 5. Offenbarung Kapitel 14, Verse 4 und 5. Und wiederum, wir besprechen einige Schriftstellen, die von Erstlingen handeln, und wir betrachten sie unter dem Aspekt, wie Gott uns darin das Prinzip der Erstlingsfrüchte lehrt. Die Kirche Gottes ist Gottes Erstlingsfrucht. Offenbarung 14, Vers 4. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Jakobus 1, Vers 18. Jakobus Kapitel 1 und Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Das bedeutet, dass Gottes Kinder in diesem Zeitalter geheiligt sind. Sie sind abgesondert. Gott weiß, dass wir in einer Welt leben, die vom Reich des Satans dominiert wird. Diese Satanswelt, er regiert sie. Sie ist angefüllt mit seinem weltlichen Denken. Aber wir sind abgesondert, geheiligt durch Gottes Wahrheit, während wir hier leben. Und natürlich sollen wir uns selbst heilig halten. Abgesondert halten, das ist ein wichtiges Thema für den Pfingsttag. Gottes Volk wird geheiligt. Er hat uns geboren nach seinem eigenen Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 22 bis 23. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 22 bis 23. Hier lesen wir von einer anderen Erstlingsfrucht. Es spricht von der Auferstehung, wo wir zum Unsterblichen verwandelt werden, und Christus wurde auch auferweckt. Lesen wir ab Vers 20, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. So sehen wir also, dass unser Herr, Jesus Christus, der Erste der Erstlingsfrüchte war. Er hat es bereits getan, er hat den Weg bereitet und er zeigt uns den Weg und wir werden ihm nachfolgen. Gott gab seinen eingeborenen Sohn als Erstlingsfrucht für uns. Er war ohne Sünde, war vollkommen, ohne Fehler. Es war überhaupt nichts Falsches an ihm. Sicherlich nicht geistlich, aber auch nicht physisch. Und das entspricht der Wesensart des Vaters. So erkennen wir hier also das Prinzip der Erstlingsfrucht. Dies ist die Wesensart Gottes des Vaters. Und er möchte diese Wesensart auch in uns aufbauen. Und der zweite Punkt, den ich hier kurz ansprechen möchte, ist die Schwingopfergabe. Nur um es hier kurz zu erwähnen, 3. Mose Kapitel 23, Verse 10 und 11. 3. Mose Kapitel 23, Verse 10 und 11. Das heißt, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Gabe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Johannes Kapitel 20, Vers 17. Johannes Kapitel 20 und Vers 17. Hier war Christus auferweckt worden. Er wurde gesehen von Maria. Vers 16 spricht Jesus zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Dann Vers 17 spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Er war also noch nicht aufgefahren und das entspricht dem, dass die Schwingopfergabe noch nicht geschwungen war. Und deswegen sagte Jesus zu Maria, rühre mich nicht an. Und danach lesen wir Matthäus Kapitel 28 und Vers 9. Matthäus 28 und Vers 9. Kurze Zeit später heißt es, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Und dies entspricht der Zeit, als die Schwingopfergabe im Tempel geschwungen wurde in den früheren Zeiten. Es symbolisiert die Annahme Jesu Christi, er wurde angenommen vom Vater und war ihm wohlgefällig. Jesus ist der Erste der Erstlingsfrüchte gewesen und der Vater gibt die Erstlingsfrüchte, die Kirche, an Jesus Christus, als seine Braut. Und es ist Teil der Wesensart und des Charakters des Vaters, seinem Sohn das Beste zu geben, denn Gott ist an Qualität interessiert. Wenn Sie Qualität sehen wollen, dann halten Sie nur inne und schauen Sie sich in der Natur um. Wir mögen es zum Beispiel, an Abenden auf der Terrasse zu sitzen. Wir haben im Garten eine Terrasse und ein paar Bäume. Und meine Frau hat auch ein Vogelhäuschen dort. Und wir haben einige der schönsten Vögel hier, die auch zu uns kommen und an diesen Vogelhäuschen fressen. Wir haben Hausfinken, Kardinäle, und wir schauen uns diese Vögel an und können nur erstaunt sagen, wie wunderschön diese Kreaturen sind. Sie sind absolut vollkommen in jeder Hinsicht. Und wenn Sie sich Gottes Schöpfung ansehen, dann sieht man überall Vollkommenheit. Selbst in den Bäumen, in den einzelnen Blättern, all den Dingen um uns herum in der Natur, wenn man sie unter dem Blickwinkel betrachtet, wie schön sie sind, dass sie geschaffen wurden, und dann bekommt man einen kleinen Eindruck dessen, wie Gott denkt. Ihm gefallen Sachen, die schön sind, Dinge, die vollkommen sind. Er gibt uns das Beste. Die gesamte Welt ist angefüllt mit wunderschönen Dingen, wie die Blumen, die wir haben können. Die Welt ist angefüllt mit wunderschönen Dingen, wenn wir nur die Augen offen halten und sehen, was er für uns tut. Der dritte Punkt. Gott verwechselt nicht die Handlung mit dem Ergebnis. Und das sollten wir auch nicht tun. Vor langer Zeit, als ich noch ein Geschäft betrieben habe, und ich glaube, das war sogar bevor wir verheiratet waren, hatte ich einen Vorgesetzten, der zu mir sagte, Wakefield, verwechsle niemals die Handlung mit dem Ergebnis. Er wollte einfach, dass ich hinausgehe, Geschäfte betreibe, aktiv werde, das war eines, aber es war etwas anderes, Kunden zu gewinnen und Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Und so wollte er, dass ich niemals verwechsle, was der Unterschied ist zwischen geschäftig sein und dem Endergebnis. Und das sollten wir auch im Sinn behalten. Schlagen wir auf Jeremia, Kapitel 17 und Vers 10. Jeremia 17 und Vers 10. Gott möchte Ergebnisse sehen. Er möchte uns etwas tun sehen. Er will die Früchte sehen. Die Früchte. Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Das heißt hier nicht, nachdem wie er sich bemüht hat, das heißt nicht, nach dem, wie viel Absicht er hatte, etwas zu tun, sondern nach den Früchten seiner Werke. Johannes Kapitel 15, Verse 1 bis 2 und dann 5 bis 8. Johannes Kapitel 15, wir lesen in Vers 1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. An jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er abnehmen, und an jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Dann Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Christus tut sein Werk. Christus tut das Werk. Und wir erkennen das besonders in dem, was wir hier in der Kirche tun. Vers 6: Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger, indem wir viel Frucht bringen. Und es geht nicht so sehr darum, was für ein großer und herrlicher Zweig man ist am Weinstock. Das ist nebensächlich, wenn dieser Zweig keine Trauben hervorbringt. Dann heißt es irgendwann schnipp schnapp. Dann kommt der Weingärtner vorbei, schneidet diesen Zweig ab und wirft ihn weg. Früher hatten wir einmal einen Rosenstrauch. Meine Frau mag Rosen sehr. Aber dieser Rosenstrauch gedieh einfach nicht richtig. Vielleicht war er kränklich oder es gab irgendein Problem mit den Wurzeln. Nun, was ist der Nutzen eines Rosenstrauchs, wenn er keine Rosen hervorbringt? Er wird entfernt. Und so entfernten wir irgendwann den Rosenstrauch und tauschten ihn aus gegen einen, der besser gedieh. Es geht um die Früchte unseres Tuns. Matthäus Kapitel 21, Verse 28 bis 31. Matthäus Kapitel 21, Verse 28 bis 31. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Was ist das tatsächliche Endergebnis? Lukas 21, Verse 2 bis 4. Lukas Kapitel 21, Verse 2 bis 4. Beginnen wir in Vers 1. Lukas 21, Vers 1: Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese haben alle etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt, sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Sie hatte viel Liebe, und sie tat mehr als der Rest, weil sie tat, was sie tat, mit allem, was sie hatte. Eine Geschichte, die ich vielmals im Laufe der Jahre erzählt habe, besonders gegenüber den Diakonen und führenden Leuten in der Gemeinde. Oftmals, wenn wir in einer Gemeinde dienen und wir arbeiten und haben viel Verantwortung und erreichen auch viel, dann kann es sein, dass man sich plötzlich wichtig fühlt. Aber ich riet die Männer immer dahingehend zur Vorsicht und sagte: Wissen Sie, in jeder Gemeinde gibt es eine alte Dame oder vielleicht sogar viele, Sie kennen sie. Und diese haben nicht viel Verantwortung, so scheint es zumindest. Sie gehen nicht in der Gemeinde umher und tun viele Dinge. Aber wissen Sie, was sie tun? Diese Frauen dienen ständig. Sie helfen immer. Wenn irgendjemand was braucht, sie versuchen es zu geben. Sie beten beständig, wenn irgendjemand entmutigt ist oder krank oder ein Problem hat. Und sie reden mit den Menschen, sie ermutigen sie. Und so dienen sie immer im Stillen in der Gemeinde. Aus einer Einstellung der Liebe heraus. Und aus einer Einstellung des guten Willens gegenüber anderen. Und so sage ich immer: Seien Sie wirklich, wirklich nett zu diesen alten Damen. Und wissen Sie warum? Sie werden wahrscheinlich für die nächsten 1000 Jahre für diese Damen arbeiten. Denn sie entwickeln diesen Charakter. Sie geben ihr Bestes. Sie geben, sie lieben, sie dienen. Das Schärflein der Witwe. Wir reden öfters im Büro darüber und ich habe auf meinem Schreibtisch direkt vor mir liegen ein paar Schraubzwingen. Und zwischen diesen beiden Schraubzwingen befindet sich ein 10-Cent-Stück, eingeschraubt. Und jedes Mal, wenn jemand in mein Büro kommt und Geld braucht, sage ich zu ihnen, ich drehe hier jeden Cent zweimal um und versuche wirklich das Beste herauszuholen. Und so nennen wir das das Schärflein der Witwe, dass wir weise mit diesen Schärflein der Witwe umgehen, so gut wir können, dass wir das Beste daraus machen, damit jeder Cent Frucht bringt, so gut es nur geht. Und Sie wissen wahrscheinlich, ich erwähne es einfach nochmal, im Neuen Testament gibt es drei Worte für Liebe. Wenn wir Liebe sagen, kann es verschiedene Bedeutungen haben. Im Griechischen gibt es aber unterschiedliche Worte dafür. Zum einen gibt es Agape, die göttliche Liebe, als seine Charaktereigenschaft ausströmender, liebender Fürsorge. Etwas, was sich auf andere Menschen konzentriert. Dann gibt es noch Philia, das ist speziell die Liebe, die wir fühlen gegenüber anderen. Wir nennen zum Beispiel Philadelphia die brüderliche Liebe. Und oft wird sie als Liebe und Zuneigung zu den Geschwistern beschrieben. Und im Allgemeinen ist Philia die Liebe, die wir fühlen. Man kann es vielleicht auch damit vergleichen, dass wir zum Beispiel liebend gerne etwas essen. Und das ist natürlich mehr auf einen selbst bezogen. Es ist etwas, was man fühlt. Und dann gibt es natürlich noch Eros, das ist die physische Liebe. Agape, die Eigenschaft göttlicher Liebe, drückt sich darin aus, was wir tun. Agape drückt sich aus in dem, was wir tun. Wie die Schrift sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einfach angefüllt war mit einem wärmenden Gefühl von Liebe. Nein, das heißt es nicht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er etwas tat. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt? Er hat sie so geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, den einzigen Sohn, den er hatte. Und es beschreibt die Liebe Gottes, sie wird beschrieben in dem, was Gott getan hat. Wie steht es mit uns? Ist das die Liebe Gottes, dass wir ein wunderbares, warmes Gefühl innen drin haben? Nein, das heißt es auch nicht. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote einhalten, dass wir also etwas tun. Diese Art von Liebe, und das Wort, das hier gebraucht wird, ist Agape, drückt sich aus in dem, was wir tun. Es kommt vielleicht aus einem tiefen Gefühl von Liebe, aber diese Art von Liebe wird im Allgemeinen ausgedrückt in dem, was wir tun. Römer 13, Vers 10. Römer Kapitel 13, Vers 10. Die Liebe tut nicht nur Gutes, die Liebe tut auch keinen Schaden. Liebe tut auch keinen Schaden. Es deckt also beide Seiten der Medaille ab. Vers 10. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Lukas Kapitel 6, Verse 32 bis 35. Lukas Kapitel 6, Verse 32 bis 35. Wir schauen auf das Endergebnis, das Resultat. Lukas 6, Vers 32. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vers 35, vielmehr liebt eure Feinde. Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Sprechen wir davon, was es bedeutet, zu geben, um etwas zu bekommen. Wenn Sie vielleicht jemandem einmal ein Geschenk gekauft haben, vielleicht einem Ihrer Kinder, und Sie sagen zu sich, ich habe wirklich lange Zeit gesucht und endlich habe ich das perfekte Geschenk gefunden. Das ist wirklich toll. Und ich kann es kaum abwarten, es ihm zu geben. Und man möchte es sogar so früh wie möglich geben. Vielleicht ist es ein Geschenk für das Labhüttenfest oder für einen Jahrestag. Man möchte es sogar schon vorher geben, man kann es kaum abwarten, dieser Person dieses besondere Geschenk zu geben. Und wissen Sie warum? Man möchte, dass diese Person das Geschenk hat. Es ist etwas, von dem Sie möchten, dass die andere Person es hat. Und man selbst hat keinen Vorzug davon, Gut, man bekommt vielleicht eine Umarmung und ein Dankeschön, aber man gibt es einfach, weil man möchte, dass die andere Person es hat. Und genau davon spricht es hier. Man soll nicht unbedingt geben, um etwas dafür zu bekommen. Wir geben, damit andere etwas haben können, damit andere einen Vorzug davon haben. Das ist Liebe, das ist ausströmende Fürsorge. Fürsorge um das Wohl anderer, nicht um unser eigenes Wohl. Und unser Vater im Himmel ist genau so. Und er möchte, dass wir auch so sind. Jakobus Kapitel 1, Verse 21 bis 22. Jakobus Kapitel 1, Verse 21 bis 22. Gott verwechselt nicht das Tun mit dem Ergebnis. Hier zeigt es das. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wenn man etwas hört und einfach sagt, ja, ich habe es verstanden, ich verstehe, was Gott mir hier sagt, aber wenn man es dann nicht tut, dann betrügt man sich selbst, denn man muss nach dem handeln, was man versteht. Gott will Ergebnisse sehen. Jakobus Kapitel 2, Verse 17 bis 20. Jakobus Kapitel 2, Verse 17 bis 20. Wissen Sie, Sie können etwas noch so lange glauben, aber wenn Sie nicht danach handeln, dann kommen Sie nicht weit damit. Damals, als ich noch in Südflorida gelebt habe, hatten wir gelegentlich Hurricane-Warnungen und man könnte gefragt haben, glauben Sie, dass ein Hurricane durch West Palm Beach kommt? Und man könnte sagen, ja, natürlich, ich glaube, da kommt ein Hurricane. Und, verlassen Sie die Stadt? Nein, natürlich nicht. Verbarrikadieren Sie die Fenster? Nein, tue ich auch nicht. Aber Sie glauben, dass ein Hurricane kommt? Ja, natürlich. Warum tun Sie dann nichts? Ich bin verführt. Wenn man etwas weiß, muss man entsprechend handeln. Man muss dann etwas tun. Wenn Sie glauben, dass heute der Pfingsttag ist, dann gehen Sie heute nicht zur Arbeit. Wenn Sie glauben, dass gestern der Sabbat war, dann haben Sie auch gestern nicht gearbeitet. Wenn Sie glauben, dass dies die Kirche Gottes ist, dann kommen Sie hier zusammen und wir wachsen an Verständnis und an Liebe und am Dienen. Wenn Sie glauben, dass das Reich Gottes kommt und dass all die Dinge, die wir predigen, wahr sind, dann unterstützen Sie das Werk. Wir tun also etwas. Wir handeln entsprechend dem, was wir glauben. Und was geschieht, wenn wir nicht nach dem handeln, was wir wissen? Ja, ich weiß, ein Hurricane kommt hier durch, aber ich tue nichts. Ich überlege mir nur gerade, ob ich meinen Rasen mähen soll. Eine solche Person könnte plötzlich über die Berge fliegen, wenn sie nicht aufpasst. Man muss also handeln entsprechend dem, was man weiß. Jakobus Kapitel 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wer da nicht Werke hat, tot in sich selber. In manchen Dingen ist es so, wenn sie nichts tun, ist das ihr Todesurteil, wenn sie nicht nach dem handeln, was sie wissen. Vers 18, aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Echte, ausströmende Agape-Liebe ist aktiv. Sie erfordert Handeln. Und die Bibel sagt, man kann allen Glauben haben, so sehr, dass man auch wirklich Berge versetzen könnte, aber wenn man keine Liebe hat, ist es nutzlos. Glaube ohne Werke ist ein Glaube ohne Liebe. Der Glaube erfordert, dass wir etwas damit tun. Eindeutig denkt Gott, dass das, was wir tun, wie wir es tun und die Früchte, die wir tragen, wichtig sind. Sie zeigen unseren Gehorsam, unsere Liebe und unsere Bekehrung. Unsere Bekehrung, was mit uns im Innern geschieht. Unsere Erstlingsfrüchte sind wichtig. Handeln und die Ergebnisse und die Früchte. Der vierte Punkt. Wie wenden wir also dieses Prinzip der Erstlingsfrüchte an? Wie handeln wir entsprechend? Und als ich darüber nachgedacht habe, dies ist im Grunde ein besonderer Tag für mich, denn vor langer Zeit war ich einmal erst kurze Zeit ein Ältester und ich war am Laubhüttenfest. Und jemand kam auf mich zu und sagte, Herr Wakefield, was haben Sie getan? Wie ist es gekommen, dass Sie ein Ältester geworden sind? Und ich war etwas überrascht über die Frage, denn ich hatte nie so darüber nachgedacht. Ich hatte nie versucht, ein Ältester zu werden. Das war nie ein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe. Und ich wusste deswegen nicht, wie ich ihm antworten sollte. Und so habe ich die Frage etwas abgetan und die Person schien auch nicht gerade die beste Einstellung bei der Frage gehabt zu haben. So überging ich die Frage, aber später dachte ich doch darüber nach. Und ich fragte mich selbst, wie ist das alles wirklich so gekommen? Und ich erinnerte mich an die frühesten Zeiten, als ich in der Kirche war und dachte an das Prinzip der Erstlingsfrucht. Das war damals in unserem Gebiet oft gepredigt worden, in den Mitte der 70er Jahre und den frühen 80er Jahren, als ich in die Kirche kam, und dieses Thema hat mich immer beeindruckt. Und so dachte ich die ganze Zeit immer, ich werde einfach mein Bestes geben. Ich bin in der Kirche und so muss ich einfach das Beste tun, was ich kann. Und ich fürchte, es ist nicht immer das Beste gewesen, was ich getan habe. Und nur um Ihnen etwas zu sagen, als ich in den späten 70er Jahren in der Kirche war, das war gerade erst ein paar Jahre her, dass ich zur Kirche kam, und da fragte mich Herr Randall Kobernat, unser Pastor, ob ich ein Eröffnungsgebet geben würde. Herr Leek kennt die Geschichte und er weiß, was dann geschehen ist. Nun, die Gemeinde war, glaube ich, etwas größer als die hier heute. Das war in Deerfield Beach, Florida, und der Raum war aufgebaut wie ein Theater und die Bühne war ziemlich hoch erhaben und so musste ich Treppen steigen, um auf die Bühne zu kommen, und ich war dabei sehr nervös. Und ich war sehr beeindruckt, dass ich das Volk Gottes leiten dürfte in einem Gebet. Ich durfte das Volk Gottes leiten und eine Versammlung eröffnen. Und ich war so aufgeregt und begeistert, und ich wusste, was man tun bzw. nicht tun sollte, dass man nicht ein auswendig gelerntes Gebet vorsagen sollte, sondern man sollte nur im Sinn haben, was man ungefähr sagen möchte. Und während der letzten Strophe des letzten Liedes geht man zur Bühne und dann die Bühne hinauf. Und sobald das Lied beendet ist, steht man also bereit. Und wenn das Eröffnungsgebet angekündigt wird, geht man dann zum Mikrofon und betet. Und ich dachte bei mir, ja, das kann ich schaffen. Und so saß ich also da, schaute auf das Gesangbuch, aber ich war nicht wirklich beim Singen, sondern ich überlegte die ganze Zeit, was werde ich sagen. Und ich hatte Lampenfieber und fürchtete, wenn ich da oben hingehe, bin ich sprachlos. Und so überlegte ich mir sehr schwer, was ich sagen würde. Ich lernte nichts auswendig, aber ich überlegte mir etwas, was ich sagen wollte, wenn ich dann auf die Bühne kommen würde. Und da dämmerte es mir, oh, Sie beginnen die letzte Strophe zu singen. Und so ging ich also zur Bühne, die Treppenstufen hinauf und kam gerade rechtzeitig oben an und stand bereit. Und der Mann, der die Lieder leitete, schaute mich an, wie ich heraufkam, das Lied wurde beendet, und er schaut mich an und sagt, und nun für das dritte Lied schlagen Sie die Seite so und so auf. So war es nicht gerade der beste Anfang für eine Versammlung in Gottes Kirche. Aber alles, was ich dann noch tun konnte, ist einfach dort stehen bleiben. Ich wusste nicht, was ich sonst noch hätte tun können. Und so wartete ich einfach, bis das Lied beendet war. Das Gebet wurde angekündigt und so gab ich dann mein Gebet und ging dann klammheimlich auf meinen Sitz zurück. Aber ich bin am nächsten Sabbat wieder in die Kirche gekommen und die Geschwister waren nett zu mir. Sie hatten es so ziemlich ignoriert, was geschehen war. Und so entschied ich mich, in einer anderen Weise zu dienen. Ich entschloss mich dazu, dass ich nicht etwas tun wollte, wo ich irgendwo vor Publikum treten müsste und irgendetwas Öffentliches tun müsste. So fragte ich mich, was ist der Dienst, den niemand tun möchte? Was will niemand tun in dieser Gemeinde? Und das würde ich gerne tun. Und das war in diesem Fall der Kaffee. Niemand wollte den Kaffee bereitstellen. Und es war oftmals bekannt gegeben worden, wir brauchen jemanden, der den Kaffee bereitstellt. Und sie hatten eine riesen Kaffeekanne. Und sie war schwer, wenn sie voll war, und es brauchte immer ziemlich lange Zeit, etwa 30 oder 40 Minuten, bis der Kaffee in diese Kanne eingelaufen war. Sie tranken damals sehr viel Kaffee dort in dieser Gemeinde. Also musste man ziemlich früh kommen, um den Kaffee vorzubereiten, und man hatte selbst nicht viel Zeit, Kaffee zu trinken. Und so hatte ich also eine Idee, wie ich besser darin sein könnte, in dieser Hinsicht zu dienen. Und so brühte ich den Kaffee zu Hause schon auf, aber das Problem war, ich lebte eine Stunde entfernt von der Versammlung. Ich lebte in einer Wohnung in West Palm Beach und so entschied ich mich, zu Hause den Kaffee aufzubrühen. Ich hatte all die Zutaten zu Hause und ich füllte die Kanne auf Und damit sie nicht überschwappt und mein Auto verschmutzen würde, nahm ich eine riesen Plastikmülltüte, schnürte die Kaffeekanne darin ein und trug dann diese Tüte in den Aufzug zu meinem Auto. Und die Leute schauten mich an, wie ich mit dieser Plastikmülltüte zu meinem Auto ging und die Mülltüte auf dem Rücksitz meines Autos ablegte. Und eine Stunde später, als ich in der Versammlungshalle ankam, war der Kaffee noch ziemlich heiß und man konnte ihn auch schnell wieder aufheizen, sodass die Leute, als sie zur Versammlung kamen, relativ schnell ihren Kaffee hatten. Und so versuchte ich auch hier, das Beste zu tun, was ich konnte, in der Aufgabe, die ich hatte. Und so versuchte ich, das Prinzip der Erstlingsfrüchte umzusetzen. Und bei jeder Aufgabe, die mir übertragen wurde, versuchte ich einfach, das Beste zu tun. Das Beste, was ich konnte, und ich versuchte immer, Wege zu finden, Dinge noch etwas besser zu machen. Bei Kurzpredigten, ich erinnere mich noch gut an meine erste Kurzpredigt, und ich gab sie über das Thema, warum wir nicht Weihnachten feiern. Und ich war immer noch in der Kirche, nachdem ich diese Kurzpredigt gegeben hatte. Das war also schon mal gut. Und für gewöhnlich hatte ich es auch vor Kurzpredigten gefasst. Nach einigen Jahren habe ich damit aufgehört, aber die erste Zeit habe ich immer vor einer Kurzpredigt gefastet und ich versuchte immer, das Beste zu tun, was ich konnte. Nach 7 Jahren in der Kirche wurde ich zum Diakon ordiniert und an Pfingsten 1988, heute vor 26 Jahren also, wurde ich zu einem Ältesten und Prediger in der Kirche Gottes ordiniert. Das ist also mein 26. Jahrestag und so kann ich Ihnen heute erzählen, wie das alles angefangen hatte. Aber ich glaube, dass Gott will, dass jeder von uns das Beste tut, was wir können, mit dem, was wir haben. Wir müssen treu sein mit dem Wenigen, was wir haben, damit er uns dann mehr geben kann. Vor 2 Jahren kam ich hier ans Hauptbüro und bin hier für die Finanzen zuständig und ich wurde letztes Jahr zu einem Pastor ordiniert und ich habe schon in einigen Abteilungen im Hauptbüro gedient. Ich sehe es also nicht so sehr als Arbeitsplatz an, sondern ich sage immer, ich diene in dieser und jener Abteilung. Und ich habe nicht immer den Eindruck, dass ich mein Bestes tue, in jeder einzelnen Situation. Oftmals habe ich das Gefühl, das eine oder andere hätte ich besser machen können. Und ich denke bei mir, ich wünschte, ich hätte früher daran gedacht. Und ich fühle mich oft so, aber obwohl ich nicht immer mein Bestes tue, möchte ich doch mein Bestes geben. Und so bemühe ich mich, die Finanzen im Werk mit den richtigen Prioritäten bestmöglich zu verteilen. Ich möchte mein Bestes geben für Gottes Werk. Und ich hoffe, Sie alle geben Ihr Bestes für den Dienst für Gott. Sei es, dass Sie einander dienen oder im Werk dienen, mit Ihren Opfergaben, mit Ihren Erstlingsfrüchten, was auch immer Sie tun, geben Sie Ihr Bestes. Geben Sie für Gott Ihr Bestes. Das ist sein Charakter, den er in uns heranbildet. Unsere Erstlingsfrüchte sind also sehr wichtig. Matthäus Kapitel 5, Verse 43 bis 48. Matthäus Kapitel 5, Verse 43 bis 48. Warum tun wir es? Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Warum? Warum sollen wir Böses mit Gutem vergelten? Das scheint wieder natürlich zu sein. Aber es gibt einen Grund dafür, Vers 45, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und die Kommentatoren sagen, vollkommen bedeutet so viel wie vollständig sein. Vollständig darin, wer sie sind und was sie tun. Der Vater verändert uns, er transformiert uns, um so zu werden, wie er ist. Johannes 14, Vers 9. Johannes Kapitel 14 und Vers 9. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Christus ist das Bild. der Charakter des Vaters. Und wir sollen auch so sein. Hebräer 9, Vers 14. Hebräer 9 und Vers 14. Christus war die vollkommene und makellose Erstlingsfrucht. Er hatte den Charakter, die Vollständigkeit der Erstlingsfrucht, so wie es unser Vater im Himmel auch hat. Hebräer 9, Vers 14. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Sein Opfer macht uns annehmbar für den Vater. Glauben Sie, dass Christus jemals nur halbherzig darin war, wie er seinen Jüngern diente? Glauben Sie, dass er irgendeine Lektion nur nebenher gegeben hat? Weniger als das Beste? Nein, alles, was er sagte, war vollkommen, vollständig. Er gab uns alles, was wir wissen müssen. War irgendetwas, was Christus je geschaffen hat, nur das Zweitbeste? Schauen Sie sich die Schöpfung an, wie wunderbar und schön sie ist. Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Hier haben wir eine große Lektion für uns. Der Apostel Paulus bringt das alles hier zusammen und sagt uns, wie wir sein sollen. Und wir geben auch Opfer. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Lebendige Opfer, wohlgefällig, das Echte. Wie sieht ihr lebendiges Opfer aus? Hat es Fehler, hat es Flecken? Ist es lahm? Wie sieht ihr lebendiges Opfer aus? Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Christus wurde geopfert als vollkommenes und makelloses Opfer. Er ist die Erstlingsfrucht Gottes. Und die Opfer, die wir geben, auch wir sollen lebendige Opfer sein, wohlgefällig, für Gott annehmbar. Das bedeutet es, zu dienen als Christ. Neben der Tatsache, dass wir die Gesetze einhalten sollen, sollen wir ein lebendiges Opfer sein. Und dazu müssen wir Erstlingsfrüchte sein, alle Zeit. Könnte ein zweitbestes, fehlerhaftes, halbherziges Opfer jemals für Gott wohlgefällig sein? Fragen Sie keinen. Kein Wunder ist die Kirche Gottes in dieser Zeit eine kleine Herde. Schauen wir uns ein paar Opfer an, die wir geben. Hebräer 10, Verse 1 bis 4. Hebräer, Kapitel 10, Verse 1 bis 4. Dann Verse 9 bis 12 und 14. Hebräer 10, Vers 1. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Dann Vers 9. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Dann Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Es ist dieses vollkommene Opfer, das für uns gegeben wurde, das uns heiligt, das uns absondert, das uns heilig und Gott wohlgefällig und annehmbar macht. Durch dieses eine Opfer werden wir vollkommen gemacht. Unsere Opfer retten uns also nicht. Wir wissen und verstehen das alle. Aber welche Opfer geben wir? Nun, ein lebendiges Opfer unseres Selbst? Dieses Opfer muss in Liebe gegeben werden. Wir sind gereinigt worden durch das vollkommene Opfer Jesu Christi. Aber dann gibt es ein oder zwei Dinge, die die Bibel erwähnt. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 5. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 5. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ihre geistlichen Opfer müssen Gott wohlgefällig sein durch Jesus Christus. Hebräer 13, Verse 15 bis 17. Hebräer 13, Verse 15 bis 17. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Lasst uns Gott das Lobopfer darbringen. Mir gefällt dieser Gedanke. Das ist ein angenehmes Opfer, das wir darbringen können. Wir können das jeden Sabbat tun. Wir sollten Gott wirklich Lob preisen von Herzen. Lasst uns das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Philipper 2, Verse 16 bis 18. Mehr Opfer, die wir geben können. Philipper 2, Verse 16 bis 18. Philipper 2 und Vers 16. Dadurch, dass ihr festhaltet an dem Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, ihr Glaube ist also ein Gottesdienst und ein Opfer. Denn ihr Glaube bringt Handlungen hervor. Und das sagt er zu den Philippern hier. So freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Philipper 4, Verse 15 bis 18. Philipper Kapitel 4, Verse 15 bis 18. Hier finden wir mehr Kommentare über Opfergaben. Philipper 4, Vers 15. Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog von Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Hier ist es, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Und es spricht auch an anderer Stelle von dem wohlgefälligen Geruch der Opfergaben im Tempel, und unsere Gebete sind so ein wohlriechendes Opfer. Aber auch diese Art Geschenke sind es, unsere persönlichen Opfergaben, in Liebe gegeben, sind ein wohlriechendes Opfer für Gott. Aber Gott möchte nicht das haben, was uns übrig ist, wofür wir keine Verwendung haben, oder was irgendwelche Fehler hat. Und ich muss bekennen, ich muss selbst auch an mir arbeiten. Welche Dinge können wir uns dabei überlegen? Wie steht es mit unserem Gebet und unserem Bibelstudium? Gebete. Wann beten Sie? Nur noch kurz, bevor Sie zu Bett gehen und einschlafen? Und dann sind Sie kurz eingeschlafen, wachen auf und sagen zu sich, oh, ich muss noch meine 5 Minuten Gebet vollenden. Und versuchen weiter zu beten, bevor sie wieder einschlafen? Was für eine Zeit ist es, wenn wir mit unserem Vater im Himmel reden? Ist das etwas von unserer besten Zeit, die uns zur Verfügung steht? Was ist die Erstlingsfrucht unserer Zeit? Was kommt zuerst? Was ist die erste Priorität in unserem Leben? Welchen Dienst leisten wir? Was tun wir und was ist das Ergebnis? Produzieren unsere Dienste gute Früchte? Wie steht es mit unserem Geld, mit unseren Ressourcen, mit den Zehnten? Wann senden Sie Gott Ihren Zehnten? Ist das das Erste, was Sie tun, wenn Sie Ihr Gehalt bekommen? Oder das Letzte? Und wenn es immer das Erste ist, was Sie tun, geben Sie ihm die Erstlingsfrucht. Dann können Sie niemals sagen, oh, ich habe nicht genug übrig für den Zehnten. Wenn Sie Ihren Zehnten als Erstlingsfrucht Ihres Einkommens geben, dann ist das die erste Priorität. Wie steht es mit Gastfreundschaft? Wissen Sie, die menschliche Natur tendiert dazu, dass wir uns immer zusammentun mit unseren Kumpeln, mit unseren Freunden. Aber laden Sie auch verschiedene Leute ein, die Sie nicht so gut kennen? Leute, die auch ein anderes Alter haben, eine andere ethnische Herkunft, die aus anderen Regionen des Landes kommen? Sind Sie gastfreundlich? Strecken Sie dabei Ihre Hand aus und erreichen Sie andere Menschen, um so gute Beziehungen aufzubauen? Wie steht es mit der Frucht unserer Lippen? Sind unsere Gespräche positiv und konstruktiv? Sind sie eine Ermutigung für andere Menschen? Entfernen Sie den Sauerteig der Gerüchte und des Tratschens. Denn was geschieht, wenn wir tratschen und etwas Negatives sagen? Welche Frucht unserer Lippen ist das für Gott? Ist das für Gott wohlgefällig? Reue, wie steht es mit Reue? Welche Handlungen nehmen wir vor und welche Ergebnisse erzielen wir? Und manchmal verwechseln wir ein Gefühl, dass es uns leid tut, mit Reue. Wenn uns etwas leid tut, das ist ein Gefühl. Man kann im Stuhl sitzen und sagen, oh, das tut mir so arg leid. Aber wenn Sie nicht ändern, was Sie tun, wenn Sie nicht die Zukunft ändern, dann haben Sie nicht wirklich bereut. Zum Beispiel könnte jemand sagen, es tut mir so leid, dass ich Gottes Namen missbraucht habe. Ich tue das immer wieder, das kommt einfach aus mir heraus. Es tut mir so arg leid, dass ich das tue. Nun, das ist das Gefühl, dass es uns leid tut. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber wenn man wirklich bereut, dann wird man ändern, was man in Zukunft sagt. Viele von Ihnen sind neu hier und Sie haben erkannt, Gott gebietet uns, den Sabbat einzuhalten. Wir haben die 10 Gebote, wir haben nicht 9 Angebote. Eines der 10 Gebote betrifft den Sabbat. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. Sie haben das erkannt und danach gehandelt. Sie haben es nicht nur gefühlsmäßig geglaubt. Sie haben nicht gesagt, ja, ich glaube, es ist der Sabbat. Ich gehe morgen arbeiten, aber ich glaube natürlich, dass es der Sabbat ist. Nein, Sie haben entsprechend diesem Glauben gehandelt. Und das ändert, was wir am Sabbat tun. Man hört mit der Arbeit auf am Freitagabend, um gemeinsam Gott zu verehren. Es geht um Handlungen und Ergebnisse. Die Früchte der Reue. Wie ist es mit der Wahrheit und dem Werk? Was ist das Wichtigste für uns? Wenn jemand sagt, persönliche Beleidigung, das ist das Wichtigste für mich. Das Werk ist nebensächlich, aber wenn jemand mich persönlich beleidigt, dann pass auf. Wenn mich jemand persönlich beleidigt, das ist mir das Wichtigste. Nein, es sollte nicht so sein. Ich spreche natürlich töricht, Sie würden das niemals tun, aber es gibt Leute, die so handeln. Sie fühlten sich in ihren Gefühlen verletzt, in einer Angelegenheit, und vielleicht hatten sie sogar recht damit. Vielleicht hat die andere Person sich nicht so entschuldigt, wie sie es erwartet hatten. Aber dann wird das aufgebauscht. Es wird so groß, dass es alles andere überschattet. Es überschattet Gottes Wahrheit. Das Werk. Wie steht es mit kleinen Ästchen der Lehre? Das ist ein großes Thema heutzutage. Die Menschen fallen ab wegen einer Idee über das Abfallen. Das ist verrückt, sowas. Eine bestimmte Interpretation einer Prophezeiung. Dabei haben wir doch die Wahrheit Gottes hier. Die gesamte Bibel haben wir hier, angefüllt mit Gottes Wahrheit. Und Gott hat uns Augen und Ohren gegeben, damit wir sehen und hören und verstehen können, was die unschätzbare Wahrheit Gottes ist. Und wir können es der Welt mitteilen. Das ist wichtig, das sollte unsere erste Priorität dabei sein. Daran arbeiten wir, das sollten wir hochhalten. Das ist wirklich wichtig. Machen wir ein Hauptthema aus Nebensächlichkeiten, oder sind unsere Augen fest auf das gerichtet, was die höchste Priorität hat? Es gibt natürlich immer eine Entschuldigung für das Versagen. Erinnern Sie sich an das Gleichnis von den Pfunden, der nur einen Pfund erhalten hatte, gab als Entschuldigung: Ja, ich wusste, dass du ein strenger Herr bist und deshalb habe ich dein Pfund vergraben. Hier hast du es zurück. Ich habe einfach nichts damit getan. Keine Handlungen, keine Ergebnisse. Aber was hat der Meister dazu gesagt? Es gibt immer eine Entschuldigung für das Versagen. Wir müssen weiter bereuen, wir müssen weiter daran sein, zu bereuen, zu wachsen und zu verändern. Aber Geschwister, das ist eine wunderbare Aufgabe. Eine wunderbare Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Wir können wachsen, wir können uns verändern. Gott verändert uns von innen heraus, sodass wir tatsächlich so werden können wie Gott, der Vater. Und im Fall der Erstlingsfrüchte, dass das ein Teil dessen ist, was wir tun. Wir tun unser Bestes für Gott, den Vater. Und wir tun unser Bestes füreinander. Wir können nicht vollständig sein, wenn wir nicht gleichzeitig auch dieses als Teil unseres Charakters haben. Erste Dinge müssen an erster Stelle stehen. Erstlingsfrüchte. Gott sieht unser Herz, er sieht unsere wirkliche Motivation. Er sieht das, was wir uns wirklich wünschen, was im Wesen unseres Herzens ist. Ist es wirklich unser Herzenswunsch, die Wesensart Gottes kennenzulernen, so wie er wirklich ist? Ich sehe, wie mein Vater ist, und ich setze alles daran, so zu werden, wie er ist. Gott, hilf mir, so zu werden wie du. Ich sehe, dass du deine Erstlingsfrucht für uns gibst, dass du dein Bestes tust. Ich sehe, dass du vollkommen bist. Hilf mir, auch so zu sein, dass ich die Wesensart deines Charakters habe und nicht nur ein Abbild, eine leere Hülle davon. Gott schaut auf unsere Früchte. Er schaut darauf, was wir tun. Was ist ihr Wille? Haben Sie je darüber nachgedacht? Was ist ihr Wille? Ihr Wille, wenn man das kurz definieren möchte, ist ihre Kraft zu entscheiden. Ihr Wille ist ihre Kraft zu entscheiden. Wenn Sie zum Beispiel ins Restaurant gehen und der Kellner fragt Sie, was Sie essen möchten, was Sie trinken möchten, dann können Sie sagen, nun, ich hätte gern einen süßen Tee, vielen Dank. Und dann haben Sie sich dafür entschieden. Es war eine einfache Entscheidung und Sie haben die Kraft, das zu entscheiden. Es war Ihr Wille, süßen Tee zu haben. Ich tue das immer wieder. Ich trinke gerne diesen Tee. Aber was ist es, was Sie wollen? Was ist es, was Sie wirklich wollen? Wofür entscheiden Sie sich, wenn Sie die Kraft haben, sich für etwas zu entscheiden, innerhalb Ihrer Möglichkeiten etwas zu entscheiden? Römer 6, Vers 17. Römer Kapitel 6 und Vers 17. Römer Kapitel 6 und Vers 17. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Von Herzen gehorsam, das bedeutet, sie wollten gehorsam sein. Es war ihr Herzenswunsch, gehorsam zu sein, ihre Entscheidung, das zu tun. Epheser 6 und Vers 6. Epheser Kapitel 6 und Vers 6. Epheser 6 und Vers 6. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Den Willen Gottes, wofür Gott sich entscheidet, sein Wille, den tun wir von Herzen. Was ist es dann? Das ist auch unsere Entscheidung. Das bedeutet Bekehrung, Geschwister. Das ist es, was man Bekehrung nennt. Den Willen Gottes von Herzen tun. Es bedeutet, wir wollen das tun, was Gott will. Wenn Sie ein Geschenk von Herzen geben, dann wollen Sie wirklich, wirklich, dass diese andere Person dieses Geschenk bekommt. Wenn Sie etwas von Herzen sagen, dann ist es wirklich etwas, was Sie wünschen, dass der andere hört. Und es ist Ausdruck Ihres eigenen Willens, wenn Sie das tun. Unser Wille wird wie Gottes Wille. Und wenn wir Dinge von Herzen tun, das, was er will, das ist Bekehrung. Wir sind bekehrt in dem Maße, wie wir wollen, was Gott will. Deswegen verändert er uns, denn wir sollen in seinem Reich sein für alle Ewigkeit. Und er will, dass wir nach unserem eigenen Willen handeln, aber es muss in Einklang sein mit seinem Willen, zu geben, zu schaffen, zu dienen. Gott gibt uns das Beste. Er gibt uns Qualität, wie wir in Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2 gelesen haben. Gott ändert uns durch Erneuerung unseres Sinnes, damit das, was von unserem Herzen kommt, sein Wille ist. Und eines dieser Dinge ist natürlich, während wir ihm gehorchen, dass er uns verändern kann. Und wir werden diese Dinge tun können für alle Ewigkeit. Es sollte unsere eigene Willensentscheidung sein, Erstlingsfrüchte hervorzubringen. So wie es auch Gottes Wille ist, Erstlingsfrüchte aufzuweisen. Es sollte also klar sein, dass Gott will, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen, wie er auch seine Prioritäten richtig gesetzt hat. Es ist einfach eine Frage der Willensentscheidung. Wenn wir nicht tun, was er will, dann sind wir eigenwillig. Dann suchen wir unseren eigenen Willen und nicht Gottes Willen. Gott sagt, dass wir uns entscheiden müssen, ihn an erste Stelle zu setzen. Und das ist eine Frage unseres Charakters. 2. Mose 20, Verse 2 und 3. Sie kennen das wahrscheinlich schon auswendig. 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er ist der Erste. Er steht an erster Stelle. An erster und wichtigster Stelle in unserem Leben. Lieben wir ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Lukas 10, Vers 27. Dort bestätigt es das. Wir demonstrieren unsere Liebe, unsere tiefen Gefühle in unserem Gehorsam. Durch unsere Werke, durch unsere Prioritäten. Gehorsam, das bedeutet, seine Gebote einzuhalten. Dass wir einander lieben, wie er es gesagt hat. Es bedeutet, dass wir ihm zustimmen, dass wir das wählen, was er wählt. Dass Gott beginnt, uns zu transformieren, sodass wir das tun. Dass wir seinen Willen zu unserem Willen machen. Und während wir das tun, verändern uns unsere Handlungen. Was wir tun, verändert uns. Es transformiert uns. Jedes Mal, wenn man die richtige Entscheidung trifft, Gott zu gehorchen, dann transformiert uns das ein kleines Stückchen mehr, damit sein Wille zu unserem Willen wird. Und das ist es, wie wir sein wollen. Prioritäten bedeutet, erste Dinge an erste Stelle zu setzen. Wir geben unsere Erstlingsfrucht für Gott. Im Dienen, im Zehnten, in der Liebe, in dem, was wir für andere tun, im Gebet, in all diesen Dingen sollten wir Erstlingsfrüchte geben. Ein lebendiges Opfer sein. Einander lieben, wie Christus uns liebt. Matthäus 6, Vers 33. Matthäus Kapitel 6 und Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nach der Gerechtigkeit Gottes. Die erste Priorität. Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Gott will also, dass wir ihm unsere Liebe zeigen in unseren Prioritäten. Er will sehen, was für uns das Wichtigste ist. Das will er wissen. Wie wichtig sind Gebet und Bibelstudium für uns? Wie wichtig es ist uns, seinen Kindern zu dienen? Wie wichtig ist uns sein Anteil an unseren Ressourcen, die er uns zum Gebrauch überlässt? Geben wir ihm das Erste, das Zweite oder das, was übrig ist? Welchen Anteil geben wir Gott? Er gab uns seinen Erstgeborenen, seine Erstlingsfrucht für uns. Und er macht uns zu Erstlingsfrüchten unter vielen. Es ist also keine Überraschung, dass er auch will, dass wir das Prinzip der Erstlingsfrüchte lernen und dass wir es zu einem Teil unseres Charakters machen. Er arbeitet daran, denn er ist auch so. Gott sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. So wird sich alles andere zu seiner Zeit ergeben. Tun wir die wichtigsten Dinge an erster Stelle und beten wir alle Zeit, dann wird er sich um den Rest kümmern. Wenn wir diese Dinge an erster Stelle setzen und alle Zeit zu ihm beten, dann wird er sich um den Rest kümmern.